HTH Wildcard. Heute mit dem ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel.
Die heutige HTH Wildcard-Folge hat eine Thomas-Quote von 100%. Unser Thomas, also mein Thomas oder sein eigener Thomas, auf jeden Fall Thomas Spitzer, trifft nämlich auf Thomas Geisel. Thomas Geisel ist der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf und aktuell der Spitzenkandidat des Bündnis Sarah Wagenknecht bei der Europawahl 2024. In der Folge von heute geht es unter anderem um die Frage, ob denn nun objektiv betrachtet Düsseldorf eine bessere Stadt ist als Köln. Es geht aber auch um große, wichtige Themen wie die Möglichkeiten linker Politik und die Notwendigkeit von Krieg. Gegen Schluss geht es dann ganz speziell um Russland und die Ukraine. Und obwohl die Folge erst vor ein paar Tagen aufgenommen wurde, sind zum Thema Russlandkrieg viele neue Sachen inzwischen dazugekommen und zusätzlich passiert. Jetzt ist zum Beispiel noch ein schrecklicher Anschlag auf eine Konzerthalle mit mutmaßlich mehr als 90 Toten dazugekommen. Und letzte Woche erst hat die estnische Ministerpräsidentin erklärt, in einer Welt voller Gewalt ist Pazifismus Selbstmord. Eine Einschätzung von gestern kann also, wie ihr seht und hört, schon heute nicht mehr aktuell sein. Thomas und ich versuchen natürlich, uns bestmöglich zu informieren und immer auf dem allerneuesten Stand zu sein, sind aber auch keine ExpertInnen auf diesem Gebiet. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt gutes Hören mit Thomas und Thomas, Spitzer und Geisel.
Hallo zusammen, da sind wir wieder bei unserer Reihe HTH Wildcard mit der verrücktesten Auswahl von Gästen in jeder Reihe, die wir so haben. Und heute extra ein Politiker. Ich glaube, es ist der erste Politiker, den wir in dieser Podcast-Reihe haben. Ich bin mega happy, dass es geklappt hat, vor allem, weil wir den Termin zweimal verschieben mussten. Yep. Einmal nach hinten, weil ich Magen-Darm hatte, einmal vor, weil sie dann, glaube ich unterwegs sind. Mhm. Thomas Geisel, der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf.
Heute in Köln, ja.
Heute toll. In Köln, ja. Die Kölnerinnen werden mich jetzt grillen. Mich interessiert es natürlich wahnsinnig, was man so als Oberbürgermeister macht, aber du bist jetzt gerade eigentlich im Wahlkampf. Ich darf du sagen,
ja, ja.
Wir haben uns vorhin vor der Aufnahme das Du angeboten.
Kein
genau.
Problem.
Erstmal natürlich Spitzenname, Thomas, super.
Ich sag immer, ich meine, du bist ein bisschen jünger als ich. Ich meine, ich bin ja klassischer Babyboomer. Wenn man 1963 geboren ist und Thomas heißt, kann man auf keinerlei Alleinstellungsmerkmal verweisen. Ich glaube, ja, in meiner Klasse gab es 4 oder 5 davon.
Aber ich finde, daraus kann man auch eine gewisse Kraft ziehen, wenn man einfach so ein Normalo ist erstmal.
Kann man so sehen, ja.
Kennst du den Thomas-Kreislauf?
Nee.
Der Thomas-Kreislauf ist das Phänomen, dass ich glaube, mehr Thomasse und Matthiasse in Vorständen von Unternehmen sind als Frauen und dass wohl auch immer Thomasse gerne andere Thomasse einstellen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich so, ja stimmt, ich kenne eigentlich wirklich nur coole Thomas.
Also du wirst lachen, es ist in der Tat auch so, dass in nordrhein-westfälischen Großstädten gibt es mehr Oberbürgermeister, die Thomas heißen, als Frauen.
Ah ja.
Das habe ich auch mal festgestellt und jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich mit vielen Thomasse Zusammenarbeit, ja, ein paar. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt eher an der Häufigkeit des Namens in dieser Generation.
Ja, also das hat auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor. Ich finde es zumindest wahnsinnig cool, dass du es geschafft hast hierher. Du bist gerade im Wahlkampf, oder?
Mhm.
Kann man
ja,
das so sagen?
Ja, also jetzt geht so langsam los. Es sind noch 100 Tage bis zur Europawahl. Ich bin ja Platz 2 auf der Liste Bündnis Sarah Wagenknecht. Und das Interessante ist, ich war ja 40 Jahre in der SPD und die SPD ist eine Partei mit 165-jähriger Tradition. Da gibt es einen großen hauptamtlichen Apparat. Das Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es seit ein paar Monaten. Das ist eher wie so ein Startup. Also da musst du auch selber richtig zupacken. Da, sag mal, laufen die Dinge nicht so eingespielt. Da muss man manchmal auch improvisieren. Was Spaß macht, muss ich wirklich sagen, dass wir haben eine Menge Leute, die brennen drauf, jetzt Wahlkampf zu machen. Die muss man fast so ein bisschen bremsen manchmal, weil eben die Materialien noch gar nicht da sind. Aber also mit Begeisterung, bisschen Improvisiergabe und da kann das, glaube ich, wirklich was werden. Und also mir macht Spaß, ist auch für mich so ein bisschen ein neues Lebensgefühl wieder, wie soll man sagen, mit so einem Startup-Wahlkampf zu machen.
Ja, ich finde das Bündnis Sarah Wagenknecht ja so ganz spannend als Konstrukt. Das habe ich auch schon in der Wildcard-Folge mit dem YouTuber Vincent gesagt, glaube ich, weil es so die erste deutschsprachige, habe ich das Gefühl, linke Anti-Woke-Partei ist. Also es ist eigentlich die erste, es ist so eine Arbeiterpartei, also die sagt, wir machen bei der ganzen, sage ich mal, sprachlichen Spitzfindigkeit, machen wir nicht mit. Oder das ist uns irgendwie egal. Und da hat, glaube ich, Sarah Wagenknecht, wie man das finden will, es sei erstmal dahingestellt, aber da hat sie ein Potenzial erkannt, was es in anderen Ländern so schon gibt, also Brasilien oder so. Es gibt ja schon viele Länder, wo es neue linke Bewegungen gibt, die auch erfolgreich waren. Und das wird natürlich spannend sein, wie sie sich da in Zukunft platzieren werden kann. Manche sagen, sie hat den Sprung übers Hufeisen geschafft. Also das politische Hufeisen ist ja die Theorie, dass quasi linksextrem und rechtsextrem dasselbe ist, was ich auch
totaler Quatsch.
Quatsch, ist. Ja.
Absolut. Nein, also ich meine, was natürlich wirklich spannend ist, was ich auch selber super spannend finde, dass, sagen wir, BSW widersetzt sich so ein bisschen der klassischen Eingruppierung in was ist links und was ist rechts, was
genau,
ist progressiv,
genau,
was
meine
ist
ich.
Konservativ. Was ich spannend fand, war, es gab neulich eine Untersuchung, die kam zu dem Ergebnis, dass wir fast gleichermaßen Wähler aller Parteien ansprechen. Also wir sind jetzt keine Milieupartei, keine Single-Issue-Partei, wie man sozusagen pflegt, sondern wir sind offenbar wirklich eine Partei, in die ganz unterschiedliche Leute große Hoffnungen setzen.
Und naja, der Single-Issue wäre Sarah Wagenknecht selber, oder?
Das wäre Single-Person vielleicht. Wobei ich immer sagen würde, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, dass eine Partei sich nach einer Person benennt. Ich würde es mal so sehen, da ist natürlich auch ein Haufen Markenschutz dabei. Ich meine, Sarah Wagenknecht ist ja nicht nur eine Person, sondern ich glaube, sie steht auch für ein durchaus klar definiertes politisches Programm. Wenn man eine neue Partei gründet, insbesondere wenn es eine Partei ist, die gleich relativ gute Ergebnisse bei Umfragen zeitigt, da ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann irgendwelche Glücksritter kommen und versuchen, die Partei zu kapern. Und da ist, glaube ich, der Name Sarah Wagenknecht auch ein bisschen ein Schutzmechanismus zu verhindern, dass irgendwelche Leute kommen, die der Sache dann einen ganz anderen Spin geben wollen. Aber ich darf mal erinnern, die AfD, ich hätte sie nie gewählt, aber am Anfang war das eine konservative Professorenpartei. Da waren so ein Wirtschaftswissenschaftler und dann haben eben die Rechten und zum Teil ja mittlerweile auch Nazis diese Partei gekapert und was ganz anderes draus gemacht. Ich meine, das wollen wir natürlich nicht.
SVP in der Schweiz ist auch ein super Beispiel. Das ist eigentlich eine Bauernpartei und dann spätestens seit dem Schäfchenplakat. Dieser,
wie heißt der Blocher oder wieder mein Scheiß da, dann da das Ding auch gedreht hat. Da.
Ja, also es gibt ja auch die Beobachtung, dass konservative Parteien oder welche, die eher im rechten Spektrum angesiedelt sind, halt so einen Rechtsdrall haben und das ist halt auch durch die sozialen Medien oder dadurch, wie heutzutage Wahlkampf gemacht wird, immer extremer wird. Aber da sind wir natürlich schon gleich, ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen Vorgeplänkel, jetzt steigen wir schon voll ein, aber komm, dann lass uns erst, dann lass uns richtig Gas geben. Das große Potenzial der Sarah Wagenknecht-Partei ist natürlich, und das finden, glaube ich, eigentlich alle toll, dass die Partei AfD-Wählerinnen abgewinnen kann. Also das ist ein großer...
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren.
Ein großer Traum.
Ehrlich gesagt, in der ganzen Republik gibt es eine Menge Leute, die einfach sauer sind, dass die Politik in den letzten 20 Jahren ziemlich scheiße performt hat, wenn ich es mal so sagen darf. Also wenn man sich anschaut, in welchem Zustand unser Land ist. Ich möchte jetzt gar nicht die ganze Litanei da runterbeten, die Züge fahren nicht mehr pünktlich und die Infrastruktur ist ziemlich runter und die Schulen sind
Versorgung
nicht mehr das
ist
und
nicht
so
mehr
weiter und so fort. Nein, aber dass die Leute sagen, ich habe eigentlich das Vertrauen in die Politik verloren. Das ist auf der einen Seite der wachsende Anteil der AfD, das ist, was ich genauso schlimm finde, der wachsende Anteil der Nichtwähler, also dass Leute meinen, sie können mit Wahlen gar nicht mehr groß irgendwas verändern und ich glaube, unser Ziel muss es sein, denen wieder eine seriöse Adresse zu geben, denen wieder die Hoffnung zu geben, dass Politik, wie es ja unser Anspruch ist, mit Vernunft gemacht wird.
Ja,
und ich glaube schon, dass da viele Leute drauf ansprechen.
Es ist auch irgendwie bemerkenswert, dass es keine deutschsprachige Partei so wirklich geschafft hat, zumindest von den großen Parteien, ein klar antikapitalistisches Programm aufzubauen, Weil viele strukturelle Probleme sind natürlich der Tatsache geschuldet, dass Gewinne privatisiert und Verluste auf die Allgemeinheit abgewälzt werden.
Ja, ich würde jetzt das gar nicht, also ich würde jetzt gar nicht so auf generelle Kapitalismuskritik gehen. Mhm. Also es gibt einfach, würde ich mal sagen, mittlerweile eine Wirtschaftspolitik, der ordnungspolitische Kompass abhanden gekommen ist. Also wenn ich mir überlege, wie du sagst, ich meine, wir haben mittlerweile eine, auf der einen Seite eine Regelungswut, eine Bürokratie ohne Ende und auf der anderen Seite eine Subventionitis, wo es auch fast keinen Halt mehr gibt. Also wenn man sich mal anschaut, ich meine, das sind ja meistens, wie soll man sagen, das ist immer so Politik nach dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Es sind immer gute Absichten dahinter. Aber wenn man sich mal die Verteilungswirkung der meisten Subventionen anschaut, ziemlich viel Geld landet letztlich in der Rendite von irgendwelchen Aktionären. Das ist wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt von der Politik, aber das ist einfach, wie gesagt, eine Politik, die ihre Handlungen oder ihre Aktion nicht vom Ende her denkt, sondern die eben so aus kurzfristigen Impulsen handelt und eben ohne Kompass vorgeht.
Wobei ich sagen muss, also weil du gesagt hast, viele Leute vertrauen der Politik nicht mehr. Ich traue zum Beispiel Oskar Lafontaine keinen Meter über den Weg. Ich meine, ich kenne den Typ nicht, aber also so aus der Ferne muss ich sagen, macht er einen eher, ich sag's jetzt mal ganz böse, schmierigen Eindruck auf mich oder ein bisschen glatt. Da muss jetzt gar nichts dazu sagen. Pass auf,
also ich kenne ihn ja auch seit 30 Jahren. Ich war ja vor 30 Jahren mal ein Jahr lang hauptamtlicher.
Also aus der Zeit, wo er noch in der SPD war.
Ja, nee, pass auf, das war 1991, war ich hier in Bonn im Erich-Ollenhauer-Haus persönlicher Referent des damaligen Bundesgeschäftsführers der SPD. Heute nennt sich der Generalsekretär. Und damals war Oskar Lafontaine stellvertretender Parteivorsitzender. Daher kenne ich ihn sogar ganz gut. Ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt neulich, als ich Sarah Wagenknecht besucht habe, da im Saarland, habe ich ihn wieder getroffen.
In ihrem Liebesnest oder was?
Entschuldigung, die wohnen wie ganz normale Leute auf dem Dorf in so einem, ich nehme an, das war mal ein Bauernhof, ist aber jetzt auch nicht so ein super flashy oder sowas. Das ist ein, da kommst du an, das war in der Adventszeit, war ein schöner Adventskranz auf dem Tisch da und gab es einen schönen Kuchen und dann haben wir uns 4 Stunden unterhalten. Und ich muss sagen, mir war Oskar Lafontaine noch nie so sympathisch wie an diesem Nachmittag. Das war ein richtig nettes Gespräch. Der war ja selber auch mal Oberbürgermeister von Saarbrücken. Dann haben wir so ein bisschen Themen, sagen wir, unter ehemaligen Oberbürgermeistern, so ein bisschen kommunalpolitische Themen gewälzt, wenn ich dir so sagen darf, was ich wirklich total fast so ein bisschen anrührend fand, war, wie nett er mit seiner Frau umgegangen ist. Wie er erkennbar stolz ist auf seine kluge Frau.
Vielleicht wird er altersmilde, ich weiß es nicht.
Mag sein, also manche werden altersstarrsinnig, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber er wird auch altersmilde, war jedenfalls mein Eindruck.
Also was ich schon oft gehört habe über Sarah Wagenknecht, ist, dass sie eine wahnsinnig beeindruckende Person sein muss, die auch über ein paar geistige Fähigkeiten verfügt, die wohl wirklich ihresgleichen suchen. Also die hat, glaube ich, ein fotografisches Gedächtnis, habe ich mal gehört. Oder kann sich auf jeden Fall, die kann doch den ganzen Faust auswendig und lauter so
also
Sachen.
Also die ist extrem gebildet, sie ist eine wahnsinnig kluge Frau. Sie ist
unglaublich rhetorisch. Ich glaube, Per Steinbrück hat mal gesagt, er hat am meisten, in Anführungsstrichen, Angst hat er vor ihr, weil er gesagt hat, sie ist, die macht dich fertig, die frisst dich mit Haut und Haaren, wenn sie will, rhetorisch natürlich.
Ja, also klar, ich meine, sie ist eine großartige, mitreißende Rednerin. Mhm. Ich finde, was sie hat, was sie sagt, hat Substanz. Das ist nicht nur, wie soll man sagen, so oberflächliches Parteitag-Schwadronieren, sondern sie ist ja auch, ich meine, sie hat ja nach der Wende noch promoviert. Sie ist ja im Prinzip auch wirklich eine große Kennerin, wie soll man sagen, der klassischen liberalen Ordnungspolitik. Sie hat ja nun sehr ausführlich Müller-Armack und Ludwig Erhard, Wohlstand für alle von Ludwig Erhard, ist, glaube ich, das Buch, das an der prominentesten Stelle in ihrem Büro steht. Also das muss
ganz
man auch
richtig,
mal sehen. Also
wo bei Politikerinnen die Bücher im Büro stehen.
Und
die Fotos, wo die Politikerin dem Papst die Hände schütteln. Wie bei dir.
Bei mir zu Hause, okay. Ja. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, was ich besonders an ihr schätze, ist, dass sie ist auch eine sehr, wie soll ich sagen, zugewandte Frau. Sie ist natürlich auf der einen Seite sie ist distanziert natürlich. Ich glaube, das ist auch ein Schutzmechanismus, wenn du an prominenter Stelle vielleicht auch noch als so attraktive Frau Politik machst, dann musst du eine gewisse Distanz natürlich aufbauen. Aber sie ist auch sehr zugewandt. Also ich muss sagen, wenn ich ihr eine E-Mail schreibe, und das passiert so zweimal die Woche, kommt sofort eine Antwort und auch eine Antwort, die jetzt nicht so bla bla ist, sondern die hat sich damit auseinandergesetzt. Ja. Und also ich muss wirklich sagen, ich kenne wenig Persönlichkeiten und ein paar habe ich ja nur in meinem Leben kennengelernt, ja, die sich so mit den Themen, so intensiv mit den Themen befassen, so responsive sind ich muss wirklich sagen, auch einfach sympathisch sind.
Es gibt eine Kurzgeschichte von Max Gold über Sarah Wagenknecht. Kennst du die?
Nee.
Das ist eine Kurzgeschichte, da beschreibt er einfach nur, warum er Sarah Wagenknecht mag, und zwar nur ihren Auftritt. Also er sagt einfach, er schaut sich sie unglaublich gerne in Talkrunden an, weil er findet, dass sie so eine gewisse Eleganz mitbringt und einen gewissen Stil, und der das total mag. Jetzt hast du gesagt, dass ihr Name wie ein Prellbock wirkt gegen
Markenschutz,
Leute.
Markenschutz, habe ich gesagt, genau. Ja.
Ja, aber auch gegen Leute, die, wie du gesagt hast, die Partei kapern wollen. Böse Zungen könnten ja behaupten, dass du nur in die Partei eingetreten bist, weil du dann bessere Chancen auf einen Sitz im Europaparlament hast.
Na gut, also es wäre, glaube ich, albern zu sagen, dass ich das nicht auch eine reizvolle Alternative fand. Also ich meine,
dass es quasi ein USP ist, einfach zu sagen, ich bin jetzt der Sarah Wagenknechts Partei. Mensch,
also ich würde mal so sagen,
anstatt der 150. SPDler.
Ja, also sag mal, das Thema, dass ich nach 40 Jahren aus der SPD ausgetreten bin, das ist jetzt natürlich nicht eine Entscheidung, die verursacht wurde durch das Angebot von Sarah Wagenknecht, fürs BSW ins Europaparlament zu kommen. Ich meine, das war ein Prozess einer langfristigen Entfremdung. Ich habe anlässlich meiner Ehrung, die eine Ehrung ganz besonderer Art war, für 40 Jahre Parteimitgliedschaft, ja auch eine kleine Rede gehalten, wo ich beklagt habe, ich habe das genannt, den Prozess der Selbstverzwergung der SPD. Also ich meine, die SPD hat große Errungenschaften über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Ich meine, wir hatten großartige Bundeskanzler, wir hatten Willy Brandt mit seiner Entspannungs- und Friedenspolitik, die ja letztlich zur Überwindung des Eisernen Vorhangs geführt hat. Helmut Schmidt war, glaube ich, einer der genialsten Wirtschafts- und Finanzpolitiker mit einem ganz klaren ordnungspolitischen Kompass. Gerd Schröder, ich sage mal, das Prinzip fördern und fordern war richtig, würde ich sagen. Ob alle Einzelheiten der Hartz-IV-Gesetzgebung richtig waren, da habe ich erhebliche Zweifel dran. Aber man darf nicht vergessen, Gerd Schröder hat uns auch bewahrt vor der Teilnahme am Irakkrieg, was damals eine ganz schwierige Entscheidung war, gegen ganz viel Gegenwind. Und da hatte er das Rückgrat, das zu machen. Dass die SPD heute all diese Errungenschaften, also jedenfalls nicht erwähnt, manchmal hat man fast den Eindruck, vergessen machen möchte, ist etwas, womit ich ein Riesenproblem habe. Da ich glaube, das ist mir völlig unverständlich. Die SPD ist einfach nicht mehr die Partei, in die ich damals 1983 eingetreten bin. Und deswegen war das konsequent auszutreten. Klar, dass, sagen wir, ein Angebot, politisch wieder tätig zu werden, jetzt mit Europa, ist naja auch eine sehr reizvolle Herausforderung, wenn du aus der Kommunalpolitik kommst und jetzt die Möglichkeit hast, Europapolitik zu machen. Sprung ins kalte Wasser, das war es damals auch, als ich in Düsseldorf als OB angetreten bin. Aber klar, das hat mich natürlich auch gereizt. Und ich muss ehrlich sagen, die Zusammenarbeit mit Sarah Wagenknecht ist auch eine Geschichte, ich kenne sie ja schon ziemlich lange, die ich natürlich auch als reizvoll empfinde und die ich nach wie vor als, ich glaube, das ist wirklich das kann eine Partei werden, die wirklich das Potenzial hat, wieder Volkspartei der linken Mitte zu sein. Und das war immer das, wofür ich gestanden bin. Und von daher wäre es bescheuert gewesen, wenn ich als politischer Mensch so ein Angebot nicht angenommen hätte.
Also würdest du sagen, der Parteiwechsel war schon auch ein Marketing-Coup?
Das war sicher eine große Überraschung. Und natürlich
für dein Umfeld.
Für mein Umfeld. Und natürlich, ich glaube auch, dass es Sarah ganz wichtig war, eben zu zeigen, das BSW ist nicht die Linke 2.0, sondern wir haben einen breiteren Scope, wie man heute zu sagen pflegt. Also das heißt, wir haben den Anspruch, Volkspartei und nicht Milieupartei zu sein.
Was ist denn
damit natürlich mit meiner Person wird es auch mit unterstrichen. Es gibt ja auch ehemalige FDP-Mitglieder bei uns, es gibt ehemalige Grünen-Mitglieder bei uns, die eben unterstreichen, dass wir in der Tat einen breiteren Anspruch erheben, als es etwa die Linke klassischerweise immer getan hat.
Ja gut, die Linke steht auch im Moment mit dem Rücken zur Wand, warum auch immer. Was ist denn der größte Unterschied im politischen Programm zur Linkspartei in Deutschland?
Na, also ich sag mal, das, was du vorher gesagt hast, wir stehen nicht für den woken Zeitgeist, wenn du so willst. Mhm. Also das, und ich sag immer, in der Migrationspolitik, ich glaube, wir stehen natürlich für humanitäre Prinzipien. Wir stehen auch für die geschichtliche Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland, aber ich sag mal, in einer Art und Weise, die eben, wie soll ich sagen, die sagt, wir müssen die Menschen, die zu uns kommen und die aus guten Gründen zu uns kommen, wir müssen auch in der Lage sein, diese Menschen zu integrieren. Was wir nicht zulassen können, ist, dass wir unkontrollierte Zuwanderung haben, was letztlich dann dazu führt, dass sich Parallelgesellschaften entwickeln, dass letztlich, wenn man so will, das Fundament einer solidarischen Gesellschaft, und das ist der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland, erodiert, weil wir eben die Integrationsleistung nicht mehr erbringen können. Mhm. Und ich glaube, das ist vernünftig. Ich glaube, was da in der Linken propagiert wird, ist einfach naiv und nicht vom Ende her gedacht.
Was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, ich bin gegen den woken Zeitgeist? Ich meine, findet ihr es schlimm, wenn Leute gendern oder wenn POC sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Mohrenapotheke Mohrenapotheke heißt oder so? Ich meine, das tut doch niemandem weh. Also ich denke mir ist Gender immer, oder Woken ist immer so ein bisschen egal. Weißt du, wir haben das ja auch.
Okay, so
wir
kann
haben,
man sagen,
wir ja. haben eine große Reichweite in unserem Podcast und manchmal ist es so, keine Ahnung, irgendwie wir sagen, wir haben unserer kleinen Tochter Ramsamsam vorgesungen, dann kommt jemand und sagt, weißt du eigentlich, dass das irgendwie einen problematischen Hintergrund hat? Und dann sage ich aber, wusste ich nicht, dann mache ich es jetzt halt nicht mehr. Weißt du, mir ist es aber relativ wurscht. Jetzt kann man sagen, das ist dir wurscht, weil du ein heterosexueller weißer Mann bist, der auch noch Thomas heißt. Ja, ganz
genau,
furchtbar. Aber
sowas
mir ist es so, aber ich finde es auch immer so ein bisschen fast schon peinlich oder affig, oder ich weiß dann auch nicht, ob das dann wiederum Marketing-Trick ist, wenn man irgendwie so tut, als wäre Wokeness die Krankheit unserer Zeit, die alles kaputt macht und was weiß ich.
Also ich sag dir mal ganz, also ob jemand gendert oder nicht, das ist seine Sache oder ihre Sache. Was mich ärgert, ist, wenn man das so quasi zum Kulturkampf erhebt. Also wenn du so in den Bereich Cancel Culture kommst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel, wir hatten in Düsseldorf so eine absurde Diskussion, dass man bei der Rheinbahn jetzt nicht mehr von Schwarzfahren sprechen darf. Mhm. Und jetzt würde ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich sage, ich bin beim Schwarzfahren erwischt worden, dann denke ich da in keinster Weise an irgendeinen, wie auch immer, gearteten Hautfarben-Hintergrund. Ja? Und dass man aber sagt, das geht jetzt nicht mehr. Und wenn ich sage, ich denke da nicht dran, dann zeigt es ja, was ich für ein verkappter Rassist bin. Dann hört es bei mir auf. Dann wird es wirklich, wie soll man sagen, zu einem absurden Kulturkampf, an dem ich einfach nicht teilnehmen will. Und das zweite Thema ist, wir müssen einfach sehen in diesem Land, wir haben große Herausforderungen. Und ich glaube, sagen wir, die Themen, die manche Leute in den Mittelpunkt stellen, ich habe volles Verständnis, dass man sagt, also das Gesetz über die Selbstbestimmung des Geschlechtes, sexuelle Identität, da kann man sicher, da gibt's möglicherweise gab's da wirklich einen Reformbedarf, aber dass man sagt, das ist jetzt ein zentrales politisches Thema in einem Land, das gegenwärtig, glaube ich, größere Herausforderungen, was den sozialen Zusammenhalt angeht, was das Thema Gerechtigkeit angeht, was das Thema soziale Durchlässigkeit und so weiter und so fort angeht.
Deutschland ist ein Entwicklungsland, aber Entwicklung in die falsche Richtung.
Deutschland ist ein bisschen ein Sanierungsfall geworden. Das,
ja, ja.
Also ich habe ja neulich mal
auch Brain Drain ist ein Riesenthema
absolut,
geworden. Also
viele
wir kennen ja selber so viele Leute. Die, also Spitzenleute, die halt dann nach Zürich, London, Kopenhagen
Amerika,
gehen, weil sie einfach sagen, was will ich denn noch hier? Hier regnet es den ganzen Tag.
Es hat es immer schon getan und trotzdem war Deutschland viele Jahre lang ein Land, wo die Leute gerne hingegangen sind.
Ja, ja.
Deutschland war, ich meine, Helmut Schmidt hat mal Wahlkampf gemacht mit dem Slogan Weiterarbeiten am Modell Deutschland. Und in den 70er, 80er Jahren war Deutschland in den Augen
aber ich muss
vieler Leute
ganz
wirklich
sein,
ein vorbildliches Land. Davon
ich,
kann man
ich
heute
wundere
nicht
mich
mehr
da
sprechen.
Auch heute noch über das Selbstverständnis mancher Boomer, also Leute in deiner Generation, auch wenn ich mit meinem Vater spreche, mit Tanten und Onkels und so weiter, die haben immer noch so dieses Ding im Kopf von wegen, Deutschland ist das schönste Land der Welt, wir sind irgendwie gefühlt in allen Rankings in den Top 5 und eigentlich will jeder hierher. Und das stimmt einfach nicht mehr.
Das gebe ich dir völlig recht.
Wobei, es gibt sogar Rankings, da ist Deutschland nicht mal in den Top 50 heutzutage.
Ja, und ich sag dir mal, ich habe
Digitalisierung hinter Spanien, weißt du, solche Sachen.
Aus eigener Erfahrung miterlebt. Ich habe ja in den 80er und 90er Jahren 4 Jahre in Amerika gelebt und ich habe mich in Amerika pudelwohl gefühlt. Das war damals auch noch, muss man zugeben, ein anderes Amerika als heute. Und kam zurück und dachte, war ganz toll in Amerika. Ich war da an tollen Universitäten natürlich. Aber erstmal, die Unis in Deutschland sind auch toll. Und zweitens, das Leben in Deutschland ist eigentlich sogar noch besser. Mhm. Heute tust du dich schwer.
Damals gab es noch keine Whole Foods in den USA.
Ja, da gab es noch viele Dinge nicht. Das war sicher eine andere Zeit. Aber sag mal, dass heute Leute sagen, also Deutschland ist eigentlich ein Land mit großartiger Lebensqualität, mit funktionierenden Einrichtungen, da kann man sich was aufbauen. Ich glaube, von dem Urteil bist du heute weg. Also aus dem Modell Deutschland, das muss man sagen, ist in vielerlei Hinsicht wirklich ein Sanierungsfall geworden. Da. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, und ich glaube, die Wahrnehmung und insoweit die Verärgerung der Leute ist da nicht ganz unberechtigt, das hat auch wirklich mit schlechter Performance der Politik zu tun.
Ja. Ich muss beim Thema Sarah Wagenknecht natürlich auch noch über Russland-Politik sprechen.
Gerne, Thema.
Das ist natürlich auch was, was viele Leute, mich eingeschlossen, immer so ein bisschen irritiert. Also ich frage mich, das habe ich mich bei den Linken schon immer gefragt, also auch bei Gregor Gysi und so weiter. Wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, ich bin gegen Waffen und ich bin für Frieden, das klingt natürlich immer so toll. Aber bedeutet das, wenn man angegriffen wird, dass man sich dann nicht wehren darf?
Überhaupt nicht. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich glaube, da lässt auch Sarah keinen Zweifel aufkommen. Dieser Überfall auf die Ukraine war natürlich ein eklatanter Völkerrechtsbruch. Das ist ein verabscheuungswürdiger Angriffskrieg. Impuls ist völlig nachvollziehbar,
dass wir sagen. Einen Skandal, glaube ich, mal gehabt, weil du das.
Weil ich mich gegen die Genozidrhetorik von Herrn Melnyk im Zuge von Butscha. Butscha war.
Ich glaube, die Kritik war, dass du gesagt hast, wenn man Butscha als Genozid bezeichnet, bagatellisiert man.
Ja, erstmal habe ich gesagt, die wahren Genozide, Butscha war nach allem, was wir wissen, ein Kriegsverbrechen, auch ein abscheuliches Kriegsverbrechen.
Wir hatten eine Ukrainerin hier für 3 Monate, die in Butscha gelebt hat.
Ja, da gibt es auch überhaupt nichts zu beschönigen. Nur, ich sag mal, wenn wir das als Genozid bezeichnen, dann relativieren wir in der Tat die Genozide, insbesondere den an den europäischen Juden und an den Nazis.
Ja, gut, das ist dann schon fast ein linguistisches Problem.
Was ich bemängelt dass die Genozidrhetorik hat natürlich auch immer den Zweck, wie soll man sagen, Emotionen zu wecken. Und natürlich hat Herr Melnyk das Ziel verfolgt, damit, in Deutschland die Bereitschaft zu steigern, alle Waffen an die Ukraine zu liefern.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, Massentierhaltung ist Genozid. So, keine Ahnung. Also
ich wäre sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit dem Begriff Genozid. Also da, wie gesagt, es gab abscheuliche Genozide in der Weltgeschichte. Aber wenn wir jetzt jedes Kriegsverbrechen als Genozid bezeichnen, dann relativieren wir das in der Tat.
Und wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, was wäre deine aktuelle Haltung zum Ukraine-Krieg?
Du, ich würde mal so sagen, man muss mal eines sehen. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Was ich bemängle, zum Beispiel an der Resolution, die der Bundestag verabschiedet hat vor wenigen Tagen anlässlich des 2. Jahrestags des Beginns dieses Überfalls. Man kann natürlich sagen, wir liefern Waffen, egal welche. Es sei denn, die Gegenseite ist bereit, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen. Mhm. Das war ja damals, vergisst mir manchmal, Helmut Schmidt war ja ziemlich tough, da bist du wahrscheinlich noch zu jung, aber es gab ja damals den NATO-Doppelbeschluss. Das war eines der ersten politischen Ereignisse, das mich sehr, sehr politisiert hat. Da gab es große Demos hier in Bonn und der ganzen Republik. Nein, aber Helmut Schmidt sagte, wir werden nachrüsten, Mittelstreckenwaffen, wenn Russland nicht bereit ist, sich einzulassen auf ein Rüstungsbegrenzungsabkommen, das Mittelstreckenraketen in ganz Europa verbietet sozusagen. Mhm. Und da würde ich mal sagen, dass man zumindest mal Russland ein Angebot macht, dass man sagt, wir bieten Friedensverhandlungen an, da kann man ein paar Eckpunkte benennen. Da, ich würde mal so sagen, da kann man sich überlegen, inwieweit man Völkerrechtsprinzipien wie die Unverletzlichkeit der Grenzen, vielleicht auch das Thema Selbstbestimmungsrecht der Völker, das könnte man vielleicht auf die Krim anwenden. Da müsste man darüber reden, was ist mit einer NATO- und EU-Mitgliedschaft. Es gibt ja einen Haufen Themen, über die man in Friedensverhandlungen diskutieren könnte. Ich bin der Meinung, man sollte Russland auf jeden Fall ein Verhandlungsangebot machen. Dieser Krieg kann nur fortgeführt werden, weil wir Waffen liefern. Das heißt, eigentlich ja, der Schlüssel auch Russland, liegt auch bei uns.
Na, aber auch, weil Russland eine gewisse Eroberungswut hat, so die Theorie, und auch diesen Krieg mittlerweile braucht, um wirtschaftlich stabil zu sein und geopolitisch stabil zu sein.
Das finde ich aber eine steile These. Also ich meine, wir haben...
Ja, so steil ist die, glaube ich, gar nicht.
Also wenn Russland jetzt auf einmal stabil ist, deswegen, weil es den Krieg gibt, wir hatten ja den Krieg zum Anlass genommen für Wirtschaftssanktionen, um Russland zu destabilisieren.
Ja, aber das hat nicht so richtig funktioniert.
Das hat in der Tat, der Meinung bin ich auch.
Also Russland habe ich letztens zumindest im Spiegel gelesen.
Sanktionen haben uns mehr geschadet als Russland.
Habe ich zumindest im Spiegel letztens gelesen, dass Russland erstaunlich wirtschaftlich stabil ist im Moment.
Absolut. Ja.
Und das aber, also auf der einen Seite eben es diese Eroberungswut gibt, auch natürlich die Frage, inwiefern kann sich Russland überhaupt noch an Grenzen halten, die man gemeinsam vereinbart. Auch natürlich die Angst in Polen, in Estland, in Finnland, dass es dort weitergeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und da bin ich jetzt nicht unbedingt ganz bei dir, aber auf jeden Fall, da nähere ich mich dir an, kann der Krieg um die Krim nicht mehr gewonnen werden. Das ist natürlich mittlerweile allen Leuten klar. Also die Krim wird irgendwann mal entweder ganz an Russland abgegeben werden oder aufgeteilt und in Teilen an Russland abgegeben.
Ich meine, ich und, bin jetzt nicht
die Frage ist halt einfach nur, wie lange will man diesen Kampf noch kämpfen? Und wie viel Säbel müssen noch gerasselt werden?
Es findet ja seit anderthalb Jahren praktisch nur noch ein Stellungskrieg statt. Da ist, aber
im Moment, es gibt's halt, scheint klare Kante zu Russland zu zeigen, alternativlos zu sein.
Wieso? Wir behaupten, Putin würde ohnehin nicht verhandeln. Ich meine, ich habe in meinem Leben ziemlich viele Verhandlungen geführt. Normalerweise weißt du erst dann, ob jemand verhandeln will oder nicht, wenn du ihm ein Verhandlungsangebot gemacht hast. Nach allem, was ich weiß, finden gegenwärtig keine Verhandlungen statt, werden keine Verhandlungsangebote gemacht. Das heißt, der Krieg geht einfach ständig weiter. Und je länger er dauert, wie gesagt, also im Moment scheint die Ukraine eher auf dem Rückmarsch zu sein, aber ich meine, im Prinzip, im Wesentlichen ist es ein immer verlustreicherer Stellungskrieg, wo sich immer weniger tut. Ich glaube, irgendwann, es muss ein Ende gesetzt werden. Ich frage mich wirklich, was diejenigen, die heute, sag mal, Taurus liefern wollen und alle Waffensysteme, die irgendwie zur Verfügung stehen, also die wahrscheinlich oder die Hoffnung, dass die Ukraine Russland besiegt und Russland bedingungslos kapituliert und Putin gestürzt wird und sonst was. Also erstmal ist sie extrem gering. Zweitens gibt es ja immer die Gefahr, wenn es je dazu käme, dass Russland dann womöglich sogar Atomwaffen einsetzen würde. Aber selbst wenn es nicht der Fall wäre, ich meine, wollen wir wirklich, sag mal, ein Land wie Russland, mach mal den Best Case der Waffenlieferungsbefürworter. Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, Russland würde besiegt und Putin würde gestürzt. Und dann haben wir ein Land, das wahrscheinlich in einer dramatischen Destabilisierung ist, ein Land mit Atomwaffen. Also wir müssen ein großes Interesse daran haben, dass wir wieder stabile Verhältnisse hinbekommen. Jetzt gebe ich recht, mit Putin ist Putin, was ich am allerschlimmsten finde an Putin, ist, sagen wir, diese Kriegsbegründung, das war ja so ein pseudo-historisches Argument, dass der Ukraine die Staatlichkeit mehr oder weniger verweigert und sagen wir, die Grenzen in Frage stellt. Ich sage immer, wenn wir zulassen, dass in Europa Grenzen in Frage gestellt werden mit pseudohistorischen Argumenten, dann gibt's keine einzige Grenze, außer vielleicht der Außengrenze von Großbritannien, weil die hat der liebe Gott festgelegt, dann gibt's keine einzige Grenze, die nicht irgendwie in Frage gestellt werden könnte. Deswegen bin ich ganz konsequent, dass ich sage, die Unverletzlichkeit der Grenzen ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen alles daran setzen, hier diesen Krieg zu beenden, wieder stabile Verhältnisse zustande zu bringen, sonst wird Europa zum Pulverfass.
Ja, man könnte auch sagen, es ist es vielleicht eh schon geworden. Aber zu den Grenzen wollte ich noch sagen, man muss sich auch vielleicht eingestehen, dass es historisch gesehen kaum eine Grenze gibt, die nicht mit Blutvergießen gesetzt wurde. Also wenn jetzt quasi, die Schotten sagen, wir wollen unser Schottland zurück und die Katalanen, wir wollen unser Katalonien zurück und die Bayern wollen ihr Bayern
als eigene. Schleswig-Holstein, Südtirol.
Wenn jedes Volk sagt, wir machen jetzt unser eigenes Land.
Das geht nicht, ja. Deswegen hat man Gott sei Dank 1976 die KSZE-Schlussakte, hat die Unverletzlichkeit der Grenzen vorgesehen.
Ich glaube, das
hat ja auch nicht immer funktioniert, aber.
Ich glaube, dieses Kante zeigen gegenüber Russland scheint deshalb alternativlos, weil wenn jetzt Trump in einem halben Jahr gewählt wird und die USA wirklich quasi zumindest in Teilen aus der NATO aussteigt, hat Europa gegen Russland keine Chance. Das heißt, Putin könnte sich dann vor allem mit der Unterstützung von China und noch ein paar anderen Ländern mehr oder weniger frei aussuchen, wo er einmarschiert. Und ich glaube, davor haben einfach nicht nur europäische Politikerinnen, sondern alle Europäer eine Riesenangst. Okay. Vor allem, du hast ja noch den geografischen Puffer mit irgendwie Tschechien und Polen, aber der ist ja dann irgendwann weg. Das heißt, wenn Russland dann mal in Polen ist, wo schon mittlerweile NATO-Panzer stationiert werden, zu Recht natürlich, dann ist Deutschland als nächstes dran. Und ich glaube, davor.
Also jetzt machst du natürlich ein ziemlich großes Fass auf.
Ja.
Ja, gut, aber bringt ja auch nichts.
Gehen wir mal eine Nummer kleiner. Gut. Von Brüsseldorf zurück nach Düsseldorf quasi.
Brüsseldorf nach Düsseldorf.
Das müsste
schön,
eigentlich dein Wahlkampf sein. Von Düsseldorf nach Brüsseldorf. Ja. Wie muss man sich die Arbeit als Oberbürgermeister einer Stadt vorstellen? Ich stelle es mir grundsätzlich wahnsinnig schwierig vor, Politiker zu sein, weil ich mir immer denke, hey, ich schaffe es manchmal nicht mal, mir eine ordentliche Hose anzuziehen morgens oder irgendwie die Nacht durchzuschlafen oder 3 Kilo abzunehmen oder so. Und wie stellt man sich dann hin? Weiß nicht, wie groß ist Düsseldorf? 700.000 Einwohner oder so?
Genau, 650,
sagt jetzt irgendwie, die ganze Stadt braucht mehr Kreisverkehre oder was weiß ich was. So.
Also ich sag mal, du hast ja, ich finde immer das Reizvolle, und ich schreibe das ja auch in meinem Buch, da, ich meine, für mich war Oberbürgermeister.
Grenzgänger kann ich nur empfehlen.
OB war ein Stück weit schon mein Traumjob, muss ich sagen. Da, ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabenvielfalt. Also wenn man sich mal überlegt, die Stellung eines Oberbürgermeisters in einer nordrhein-westfälischen Großstadt, du bist ja einmal Vorsitzender des Stadtrates, du bist Leiter einer Verwaltung in Düsseldorf mit 10.000 Leuten, du bist der oberste Repräsentant, also sagen wir, du bist so wie der Bundespräsident, also jeder Verein, jeder Schützenverein, Karneval, jede Ausstellung möchte, dass du dazukommst. Und du bist natürlich auch noch ein Konzernherr, also gerade in Düsseldorf gibt es ja nun erhebliche städtische Unternehmen, da gibt es die Messe, da gibt es den Flughafen, da gibt es die Stadtsparkasse, da gibt es die Stadtwerke, da gibt es, also ich sag mal, da bist du natürlich auch noch quasi als Oberaufsichtsrat auch noch involviert. Also es ist
zwei
eine
Sachen,
unglaubliche
Aufgabe. Düsseldorf liebe sind die Turnhalle und das japanische Viertel. Waren wir auch in beiden schon sehr oft.
Schön. Ja, und Japan-Tag ist natürlich immer ein großes Ereignis.
Waren wir auch schon.
Und also ich muss wirklich sagen, ich meine, die Aufgabenfülle ist riesig. Ich habe ja mal gesagt, ich meine, du könntest eigentlich deinen Terminkalender zugleistern, 24 Stunden am Tag mit irgendwelchen repräsentativen Aufgaben. Und
hast du noch jeder Person, die 100 Jahre alt wurde, persönlich einen Blumenstrauß überreicht oder macht man das nicht
mehr? Also ich habe hin und wieder habe ich auch.
Wie ist da die Grenze mittlerweile? 110 oder?
Also 110 hatten wir, glaube ich, das höchste war 106, was ich mal hatte.
Okay.
Ich meine, wir haben große städtebauliche Themen in Düsseldorf herangebracht. Wir haben große Ereignisse nach Düsseldorf geholt. Hier jetzt die Europameisterschaft, da hatte ich mich selber auch ziemlich stark dafür engagiert. Das war ein grandioser Erfolg für Düsseldorf. Wir waren die drittbesten unter den deutschen Bewerberstädten da. Wir waren besser als Dortmund. Wir waren die Besten im Westen, auch besser als Köln natürlich. Da. Also das
der Flughafen
hat schon Eindruck
Düsseldorf
gemacht,
ist auch sehr gut. Also wir merken Flughafen mittlerweile, dass von da aus wirklich deutlich mehr geht als von Köln.
Der ist etwa doppelt so groß, glaube ich, vom Volumen wie Köln. Wir haben die Tour de France, war ja ein Riesenevent 2017.
In Köln gibt es ja, also das gibt ja diese lächerliche Stadtrivalität, die gibt es ja überall, also auch Nürnberg, Fürth oder wohin man schaut, das ist ja immer, ja, der Nachbar, dem geht es irgendwie besser oder was weiß ich. Und da gibt es ja die, ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist, aber dass quasi Düsseldorf mehr Geld bekommt, weil es eine Landeshauptstadt ist. Das sagen die Kölner immer gerne, so nach dem Motto, ja, wir wären ja auch so toll wie Düsseldorf, aber
also ich muss mir ehrlich sagen, nee, das würde ich anders sehen.
Wieso
also
ist Köln so strukturschwach? Das frage ich mich.
Köln ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig strukturschwach.
Wenn ich da hier zum Beispiel den Ebertplatz sehe, ja, wir wohnen jetzt seit, glaube ich, 8-9 Jahren in Köln. Der Ebertplatz ist regelmäßig bei Extra 3, bei irgendwie der ganz normale Wahnsinn oder wie diese Rubrik heißt, so als Beispiel für Missmanagement in Deutschland. Da gibt es alle möglichen schönen Anekdoten von der Pissrinne, die da ständig verschoben wurde und dann hat man gemerkt, ach, jetzt riecht's da nach Urin, dann riecht's da nach Urin. Dann war es einmal so, dass da ein Krimi gedreht werden sollte, weil es halt eben eine prekäre Gegend ist und dann mussten die Dreharbeiten abgebrochen werden, weil es so kriminell war. Und da wurden alle möglichen Sachen versucht und es wird einfach nicht besser. Da nehmen die Leute Crack und Heroin man wird irgendwie dumm angesprochen, gerade als Frau, wenn man da langläuft. Und mittlerweile spielen sie dann manchmal noch irgendwie klassische Musik oder zeigen da irgendeinen Film in der Hoffnung, dass das die Leute vertreibt. Aber dann sind sie halt zwei Straßen weiter und dealen dort. Und meine Frage wäre ist Köln einfach schlecht regiert?
Also es ist immer schwierig, als Düsseldorfer Köln zu beurteilen. Aber ich würde mal so sagen,
man könnte Köln besser regieren.
Köln bleibt dramatisch hinter seinen Möglichkeiten. Also Warum? Muss einfach, na, ich kann es dir auch nicht sagen. Also Köln ist ja, ich habe mal gesagt, kennst du von Michael Ende, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer? Klar. Also da gibt's die Figur von Herrn Turtur, das ist der Scheinriese, der wird, also wenn er ganz weit weg ist, ist er riesengroß und je näher du kommst, desto kleiner wird er. Manchmal denke ich, Köln ist auch schon ein Scheinriese, das ist eigentlich, sagen wir, aus der Ferne objektiv gesehen natürlich die älteste Stadt Deutschlands mit einer Wahnsinnsgeschichte, mit dem schönsten Sakralbau, dem Kölner Dom wahrscheinlich der ganzen Welt. Das ist eine Stadt mit einer grandiosen Stadtanlage, wenn du mit dem Flugzeug über Köln fliegst, das sieht toll aus, muss man wirklich sagen. Und je näher du der Stadt kommst, desto piefiger, schmutziger wird's. Und also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich denke, weiß ich nicht. Also Köln bleibt dramatisch hinter seinem Potenzial zurück. Also auch da mal die Verkehrsführung oder hier, dann gibt's
diesen Verkehr ist eine absolute Katastrophe.
Also ja, dieser Musical-Tempel, der hat man irgendwie vor 30, 40 Jahren mal ein Provisorium errichtet, fast direkt neben Kölner Dom. Jetzt meine Frau das zum ersten Mal gesehen und sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da mitten in Köln steht so ein Plastikgebäude
mehr oder weniger. Ja, und mittlerweile ist ja nebendran die Polizeistation und also, das sind ja einfach nur irgendwie 6 Container, die zusammengeschustert wurden.
Vielleicht müsste man in Köln mal, ich meine, es ist nach der Wende wahnsinnig viel Geld nach Berlin geflossen. Eigentlich, sagen wir, Köln ist wahrscheinlich historisch natürlich die bedeutendste Stadt der Republik da, dass man mal einfach sagt, Mensch, man müsste vielleicht mal einen internationalen Städtebauarchitekt Landschaftsplaner-Wettbewerb machen, sagen wir, wie man allein, sagen wir, die Verkehrssituation in der Innenstadt mal so regelt, dass Aufenthaltsqualität verbessert wird, dass die Leute sich wohlfühlen, dass, wie soll man sagen, dass das ganze Chaos da mal aufgehoben wird. Bitte, ich meine, ich bin Düsseldorf, ich habe jetzt in Köln keine Ratschläge zu erteilen, aber also manchmal denke ich schon natürlich auch als jemand, der selber mal Oberbürgermeister war, es ist schade, dass diese Stadt so wenig aussieht.
Also ich wundere mich manchmal über die Anspruchslosigkeit der Kölnerin. Ja,
manchmal das Gefühl, die haben es aufgegeben, noch Hoffnung in die funktionierende Stadtverwaltung zu setzen.
Kurz vor Karneval kam die Durchsage im Radio, von den 25 größten Städten ist Köln, glaube ich, auf Platz 24, was der öffentliche Nahverkehr anbelangt. Und dann hieß es aber sofort, ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil in Köln so viele Menschen sind, weil es hier so schön ist. Und jetzt ist erstmal Karneval. Weißt du so? Und man dachte sich so, oh also, Mann, so, Ihr hört gerade, dass ihr auf Platz 24 seid als irgendwie viertgrößte Stadt Deutschlands und freut euch auch noch darüber.
Und das das merkt man dir bei Köln ist ja, habe ich ehrlich gesagt auch durchaus ein hohes Maß an Bewunderung für, dass, ich meine, die meisten Kölner lieben ihre Stadt wirklich abgöttisch. Es gibt ja auch keine Stadt, über die es so viele Lieder gibt wie Köln.
Ja, dafür verschmutzen sie sich aber ziemlich stark.
Genau, und gleichzeitig, es ist so eine Art Hassliebe, habe ich manchmal den Eindruck. Also auf der anderen Seite sind die Leute auch, gerade die Kölner auch ziemlich verzweifelt, dass aus dieser Stadt halt irgendwie nicht so richtig was wird.
Drei abschließende Fragen. Ja. Du hast 5 Töchter, ich habe 2 Töchter. Kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Bitte.
Du, ich pflege immer zu sagen, ich bin ein gesegneter Vater. Gleichzeitig gilt der Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also deine
dachte,
sind ja noch
sagst,
ganz klein.
Jungs kriegen Jungs und Männer kriegen Töchter oder du, wie war das?
Jungs kriegen Jungs und Männer machen Mädchen. Männer machen Mädchen, Jungs
genau.
machen Jungs.
Also je so männlicher man ist, desto weiblicher sind die Kinder.
Ist ja auch schön. Ich meine, ich mag Frauen, ich finde es super. Ja, gut, jetzt sind ein paar die meisten aus dem Haus, aber mit 6 Mädels zusammenzuleben, das macht ziemlich viel Spaß. Ich hätte auch noch eine 6. Tochter genommen, aber irgendwann sagte die Vera dann, jetzt ist auch mal gut. Nee, noch nicht, aber also meine Älteste ist jetzt 27 und die hat einen sehr netten Partner, also
vielleicht bist du bald ein Europa, wenn man es so sagen kann.
Ach so, hast einen Opa, schick ihn nach Europa. Nee, also das wollte ich ganz
du bewusst. Du bist ja Marathonläufer.
Ja, das stimmt,
Du als Läufer Ziele?
Ich werde dieses Jahr, ich habe mich angemeldet für den Reykjavik-Marathon und für den Venedig-Marathon.
Okay.
Und mein großes Ziel ist noch, vielleicht im nächsten Jahr, Tokio. Also von den großen Marathons fehlt mir noch Tokio.
Oh, Tokio stelle ich mir auch geil vor. Warst du schon mal in Tokio?
Ja.
Das fehlt wirklich noch auf der Liste, war ich auch noch nie. Wirklich. Abschließende Frage, warum sollten unsere Hörerinnen dich wählen? Bei der Wahl am, was ist das, 6. Juni oder was?
Also jetzt muss ich jetzt zunächst mal
sagen.
Wann
ist die Wahl?
Die Wahl ist am 9. Juni.
9. Juni, okay.
Halt mal, doch 9. Juni,
okay.
Glaube ich. Wenn das
ich werde es auf jeden Fall
ist.
Verlinken.
Ja, ja.
Also
ja. Und
alles, was wir hier gesagt haben, wird auch in den Shownotes nochmal mit Quellen unterfüttert.
Ich habe jetzt gar keine Lust, also ich könnte jetzt nicht so ein Programm runterbeten und sonst was da. Also ich will
ich
mal so
führe
sagen,
euch nach Valhalla, ich hole euch aus der Asche.
Wenn du fragst, mich wählen, also vielleicht... Wenn
mit
ich
mir
so,
gewinnt ihr den Heiligen Krieg.
Nee, also ich würde mal so sagen, wenn du jetzt auf mich anspielst, aber insofern passe ich, glaube ich, auch ganz gut ins BSW. Ich meine, ich bin jetzt nicht der klassische Politiker, der so Politkarriere nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal gemacht hat, der eine wahnsinnige Ochsentour gemacht hat da. Und ich meine,
Grenzgänger. Das
genau,
weiß
also
ich habe
15 Jahre durchaus erfolgreich in der Wirtschaft gearbeitet. Also von daher würde ich sagen, ja. Man macht nichts verkehrt, wenn man mich wählt. Wobei, man kann mich ja persönlich gar nicht wählen. Man muss die Liste wählen. Und da kann ich allerdings wirklich sagen, da muss man, glaube ich, ziemlich lange suchen, weil wir sind da relativ weit hinten unter den Parteien, die zur Wahl stehen.
Mhm.
Weil
so
wir
bei den grauen
eben
Panthern
junge,
und
ja, irgendwo, also bitte durchscrollen. Ich habe mal irgendwann gehört, wir wären auf Platz 33. Ich weiß es nicht sicher da auf dem Wahlzettel, aber jedenfalls genau gucken. Und ich freue mich natürlich, wenn wir vom BSW viele Stimmen kriegen.
Ja, zum DFB-Pokalspiel nimmst du mich ja nicht mit.
Ich habe 2 Tickets, aber die habe ich schon einem lieben Freund versprochen.
Ich glaube, da würde ich auch Probleme kriegen, wenn ich hier Geschenke von Politikerinnen annehme. Vielen Dank, Thomas, dass du es geschafft hast.
Sehr, sehr gerne.
Und bis hoffentlich ganz bald. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Ganz herzlichen Dank.